Herzlich willkommen bei Less of the Same, dem Podcast gegen kreative Eintönigkeit. Wir leben in einer Zeit, in der Kreativität theoretisch überall ist und sich trotzdem sehr vieles sehr gleich anfühlt. Algorithmen liefern uns mehr vom Gleichen, Feeds reproduzieren Ästhetiken, Marken optimieren auf das, was ohnehin schon funktioniert hat. Und Kommunikation war wahrscheinlich selten effizienter, aber auch selten so vorhersehbar. Genau darüber sprechen wir hier, nicht über Best Practices, sondern über Brüche, über Ideen, die aus dem Raster fallen, über Menschen, die sich trauen, Dinge anders zu denken. Und heute ist einer dieser Menschen hier zu Gast. Er ist Designer, er ist Künstler, Provokateur, Ästhet und wahrscheinlich einer der wenigen Österreicher, die international als Kreativstar gelten. Während man hierzulande immer noch darüber diskutiert, ob er jetzt Designer, Philosoph oder einfach nur ein bisschen verrückt ist. Er hat Plattencover für die Rolling Stones und für Lou Reed gestaltet, er hat Designbücher geschrieben, er hat Ausstellungen auf der ganzen Welt gemacht und jetzt ist er hier, beziehungsweise fast, also in New York, aber dank moderner Technologie überbrücken wir auch diese knapp 7000 Kilometer. Stefan Sagmeister, welcome to the show.
Hallo Charlotte, hallo.
Du darfst dir jetzt hier einen tosenden Applaus um mich rum vorstellen. Hier ist es ja jetzt mittlerweile schon zu späterer Stunde, deswegen leert sich die Agentur. Aber vielleicht wollt ihr mal klatschen? Ja. Zählt. Du hast ja gerade eine Ausstellung mit dem Titel I Look Like This mit Postern, die du dir selbst als Selbstporträt sozusagen durchgehen lässt. Die ältesten sind schon über 30 Jahre alt und die neuesten, sagst du, sind quasi gestern fertig geworden. Wenn du diese Arbeiten heute alle nebeneinander siehst, siehst du da more of the same Stefan oder siehst du da less of the same und sehr viel unterschiedliche Stefans sozusagen?
Na, ich glaube, da hat sich schon was geändert. Natürlich, so wie ich aufschaue, ich habe vor 30 Jahren anders ausgeschaut wie heute, aber auch von der Richtung her hat sich was geändert. Also ich glaube, ich war wie wahrscheinlich die meisten jungen Leute in einer Situation, wo Provokation notwendiger war, was jetzt als 63-Jähriger nicht mehr so notwendig ist. Ich glaube, das erste Poster, das drin ist, ist eigentlich gar kein Poster, sondern eine Vergrößerung der Studio-Eröffnungskarte, die damals nackt war und als, ich würde mal sagen, als Design-Ding sehr, sehr effizient funktioniert hat, weil wir haben damals eine Postkarte drucken lassen, das hat ein paar hundert Dollar gekostet. Und dadurch, dass das damals, also das ist 1993, so ungewöhnlich war, ist diese Postkarte in Dutzenden, also in vielen Dutzenden Designmagazinen und teilweise auch in Nicht-Design-Magazinen abgebildet worden. Das heißt, wir waren also mit einer extrem geringen finanziellen Auslage mit einem Schlag präsent auf der internationalen Szene. Das war so nicht geplant oder gedacht. Es war aber so, dass ich mich damals selber winden musste, weil ich selber ein bisschen Angst davor hatte. Und dann hatte ich damals eine Partnerin, die sagte, du wirst den einen Kunden, den du hast, verlieren, garantiert, wenn du das magst. Und ich habe es dann aber trotzdem gemacht, aber mit einem flimmernden Bauchgefühl und war dann, ich glaube, einen Monat oder zwei später bei dem Kunden, bei meinem einzigen Kunden im Büro und der hatte ein rein weißes Büro und auf der Wand ist nur ein Ding gehangen und das war meine Eröffnungskarte und da war noch ein Post-it drauf und auf dem stand, the only risk is not to take any risks. Und der Kunde hatte, wie sich dann herausstellte, 4 Firmen und wir haben noch die Identities für alle 4 gemacht. Also das heißt, aus dem einen Kunden wurden auf einen Schlag 4. Also das heißt, das hat auch wirklich funktioniert. Und die die folgenden Posters oder Dinge musste ich dann, war noch als die Hürde der Angst, die ich überspringen musste, viel niedriger.
Die Hürde der Angst vielleicht niedriger, aber gleichzeitig die Hürde der, es muss wieder was ganz Besonderes und Provokantes werden, ist dann wiederum höher, oder?
Ja, aber ich habe da irgendwann schon auch verstanden, dass das jetzt nicht immer einfach mehr werden kann. Oder also es wäre ja möglich gewesen, es so in die Provokation der Nacktheit zum Beispiel viel tiefer reinzugehen, pornografisch zu werden. Oder das war mir aber schon klar, dass das nicht die Richtung sein kann.
Schön übrigens, 1993, das wusste ich gar nicht, da sind schon mindestens zwei gute Sachen entstanden.
Alles klar,
Guter
alles klar.
Jahrgang. Du hast ja 1993 dein erstes Studio eröffnet, hast du gerade gesagt. Du hast ja dann über die Jahre mehrere Studios nicht ganz so schlecht eröffnet und gemacht. Und du hast deine Studios aber jetzt jahrelang jeweils für ein Sabbatical immer wieder geschlossene. Und in einer Welt, die permanent produktiv sein will, ist das ja auch schon fast radikal. Sind Pausen vielleicht der effektivste Weg, um aus dieser Sea of Sameness, aus diesem immer Gleichen auch auszubrechen?
Also für mich auf jeden Fall, ohne jeden Zweifel. Also ich glaube, die Sabbaticals sind mit Abstand die beste Strategie, die ich je verwendet habe, um die Gleichheit zu durchbrechen. Das ist ja auch im Prinzip das Ziel der Sabbaticals, also eben aus der Routine, in der man von selber hineinkommt, wieder herauszufallen. Das war auch wirklich der Grund fürs erste Sabbatical. Brauchte damals auch Mut für mich. Also ich glaube, da sind wir eh schon bei den zwei in den 35 Jahren, in denen es das Studio gibt, würde ich sagen, da war die Eröffnungskarte und wahrscheinlich das erste Sabbatical waren die zwei Schritte, wo ich wirklich Mut fassen musste, weil ich natürlich beim ersten Sabbatical gedacht habe, die Kunden werden alle gehen, wir werden vergessen werden. Meine Eltern werden das für unprofessionell halten. Ich hatte da lauter Ängste, die sich dann, als ich es trotzdem gemacht habe, als unwahr herausgestellt haben. Also die Kunden sind wieder gekommen nach dem Jahr. Der Lou Reed hat sogar sein Albumcovers Erscheinungsdatum verschoben, damit wir das Cover noch machen konnten. Meinen Eltern war das okay, und wir sind nicht vergessen worden, weil das war das erste Sabbatical, oder? 93 war das Studioeröffnung, war Jahre 2000, wenn du dich zurückerinnerst, oder wahrscheinlich du warst 7, wirst dich nicht zurückerinnern, aber das war am Höhepunkt des ersten Internetbooms. Das heißt, meine Kollegen waren sehr damit beschäftigt, so viel Geld wie möglich hereinzubekommen, weil das war natürlich der erste Internetboom, sehr lukrativ war. Und darum war das sehr ungewöhnlich, dass wir zugesperrt haben für ein Jahr. Und das hat wahnsinnig viel Presse verursacht. Also das heißt, wir haben beim Nichtarbeiten mehr Presse bekommen wie durchs Arbeiten und wurden also dadurch auch nicht vergessen. Also das hat im Prinzip dann alles funktioniert und dann war das zweite, dritte und vierte Sabbatical eigentlich ohne Angstschranke zu haben. Aber insgesamt, oder jetzt vor allem, weil ich schon vier gemacht habe und jetzt auch zurückblicken kann darauf, ist, ich würde sagen, der größte Vorteil wäre, dass wenn ich die Arbeit anschaue, die wir in den 35 Jahren gemacht haben, und die sortiere nach, was hat Sinn gemacht, was von dieser Arbeit ist jetzt nahe am Herzen, dann würde ich sagen, der Großteil der mir am Herzen liegenden Arbeit hatte seinen Ursprung in den Sabbaticals. Das heißt, ohne den Sabbaticals hätte ich den Großteil nie gemacht. Und das wäre natürlich ein komplett anderes Studio, komplett anderer Werdegang. Und zum Zweiten würde ich sagen, ist das wahrscheinlich die beste Strategie, die sicherstellt, dass ich Design immer noch als Berufung ansehen kann und nicht nur als Beruf. Weil durch die Wiederholung werden auch gute Jobs, gute Arbeiten, gute Richtungen einfach nicht mehr so spaßig, nicht mehr so interessant. Und da sind diese Sabbaticals ausgezeichnet, da wieder einen neuen Weg zu finden. Wir hatten letztes Jahr eine größere Ausstellung hier in New York. Das war so ein bisschen weiß ich das Wort schon nicht mehr. Also das war eine Retrospektive, so jetzt kriege ich es raus. Und das war ganz klar, das wurde nach Sabbaticals eingeteilt. Also die ersten 7 Jahre, die zweiten 7 Jahre, die dritten und die vierten, weil sich das Studio so stark verändert hat immer nach dem Sabbatical.
Wenn du heute auf diese Sabbaticals zurückblickst, was würdest du sagen, war der wichtigste oder der wichtigere Effekt? Neue Ideen oder eben auch ein neues Verhältnis zur Arbeit wiederzufinden?
Beides. Beides. Die Sabbaticals waren immer sehr, sehr verschieden. Das erste war in New York. Da habe ich fast nur an Ideen gearbeitet oder Konzepte, gar nichts fertiggestellt. Das zweite war in Indonesien. Da haben wir relativ viel fertiggestellt und den Happy Film angefangen, aber wir haben relativ viel Möbel fertiggestellt. Das dritte war hier. Entschuldigung, das dritte war in drei Städten. Das war Mexico City, Tokio und ein kleines Dorf in den österreichischen Alpen. Da ging es vor allem um Beauty. Das war so der ganze, der Grundstamm für die Beauty-Show und das Buch. Und das vierte ging es eigentlich um das Thema, an dem ich schon länger arbeite, um Langzeitdenken. Aber eben dann auch in verschiedenen Städten, das war in Madrid und in Guadalajara in Mexiko. Und da ging es eigentlich um ein Thema, an dem ich schon einige Zeit gearbeitet hatte, also von dem her ungewöhnlich, am gleichen Thema weiterzuarbeiten. Aber da ging es darum, in verschiedene Richtungen. Also das heißt, ich habe zum ersten Mal Bronzeskulpturen gemacht oder diverse Installationen. Das ging ihm auch wahrscheinlich am meisten in die gleiche Richtung wie das, was ich zuvor gemacht habe. Und das hatte sehr viel damit zu tun, dass durch die ersten drei Sabbaticals mein Studio zu einem Sabbatical-Studio geworden ist. Also das heißt, wir machen seit vielen Jahren keine kommerziellen Arbeiten mehr. Und das muss natürlich trotzdem auf finanziell tragbaren Füßen stehen. Also das heißt, wir machen eine Mischung aus Ausstellungen in Institutionen, aber auch Ausstellungen in kommerziellen Galerien, wo Dinge verkauft werden und machen hier und da, wenn es einen Kunden gibt, dem unser Langzeitthema gut gefällt und der das bereit ist zu publizieren auf einem Produkt oder einem Mural oder was auch immer, dann machen wir das auch. Aber wir machen also, wenn es darum geht, irgendein Ding zu bewerben oder zu promoten, dann machen wir es nicht. Nicht, weil ich das Verkaufen plötzlich nicht mehr mag, sondern weil ich das Gefühl habe, ich habe genug von dem gemacht.
Wie darf ich mir das vorstellen? Gehst du schon mit quasi einer Idee oder mehreren Ideen in ein Sabbatical rein, so dass man da endlich mal Zeit hat, das zu Ende zu denken? Oder versuchst du dir möglichst den Kopf frei zu halten? Was passiert in so einem kreativen Hirn, wenn es nicht mehr die ganze Zeit produziert? Ich finde das persönlich extrem schwer, weil der Kopf ja automatisch in allem irgendwie eine Idee sieht und so, oh, und da könnte man was machen und da könnte man was machen. Ich muss mich ja schon ohne Sabbatical immer bremsen.
Also das war bei mir so, dass ich das erste Sabbatical ursprünglich geplant habe ohne Plan, weil ich ein großer Planer bin und gedacht habe, das möchte ich jetzt komplett anders machen. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also der Plan, das ohne Plan zu machen, Da war ich die ersten paar Wochen einfach busy, aber ich war beschäftigt, aber nichts ist rausgekommen. Und die Organisation des Sabbaticals, vor allem des ersten, war zu schwierig und hat zu viel Kraft gebraucht, als dass ich das zulassen hätte wollen, dass da nichts rauskommt am Schluss. Und darum habe ich so nach 3 Wochen, in denen ich frustriert war, eine komplett andere Richtung eingeschlagen und habe einen Plan gemacht. Und ich hatte den Vorteil damals, das habe ich immer noch, dass ich ein Business-Tagebuch schreibe. Und ich bin durchs Business-Tagebuch durchgegangen und habe geschaut nach Stellen, wo ich mich darüber beschwert habe, dass ich das und das gerne machen würde, aber ich habe keine Zeit dafür. Und ich habe mal eine Liste von diesen Dingen gemacht. Da waren ein paar nicht mehr interessant, die habe ich rausgestrichen, ein paar sehr wohl noch interessant und habe die nachher je nach Wichtigkeit in wöchentlichen Stundenzahl eingeteilt. Und so hatte nachher am Schluss einen Stundenplan wie in der Volksschule. Also so Montag 8 bis 10 das und 10 bis 12 das und am Nachmittag das und so weiter. Und bin dann draufgekommen, dass das funktioniert hat und dass ich nach ein paar Monaten, 3, 4 Monaten, diesen Plan nicht mehr brauchte, weil dann waren so viele Projekte am Laufen, dass ich das auch ohne Plan machen konnte.
Schön, das klingt nach einer sehr gelungenen Freizeitgestaltung. Endlich mal alles machen, worauf man Lust hat. Du hast dich ja für die Happy Show mit und auch für den Happy Film mit Methoden auseinandergesetzt, wie man besonders glücklich wird. Also das waren Therapie, Meditation und Medikation, richtig?
Genau, ja.
Heute würde man wahrscheinlich einfach googeln, wie werde ich glücklich und bekommt dann eine KI-Zusammenfassung in 5 Sekunden und hat dann da die besten Tipps zusammengefasst. Man muss sich ja durch diese KI-Zusammenfassung inzwischen nicht mal mehr durch unterschiedliche Perspektiven selbst durchlesen, geschweige denn sie selbst ausprobieren.
Ja.
Geht uns dadurch was verloren und vielleicht noch grundlegender, macht Neugier eigentlich glücklich?
Also ich würde so sagen, das Problem beim Glücklichwerden ist nicht die Information, sondern die Beschäftigung mit der Information, die tiefe Beschäftigung mit der Information und dadurch die Möglichkeit, dass sich die Information wirklich ins eigene Leben umsetzen lässt. Das größte Problem, würde ich jetzt mal nicht damit von der KI reden, aber selbst das Problem von den Selbsthelfbüchern ist nicht, dass die Information in so einem Buch falsch ist, da ist viel richtig drin. Das Problem ist, dass die Beschäftigung mit die man hat beim Buchlesen, das heißt 10 Stunden Buchlesen, ist viel zu gering, als dass man die darin enthaltene Funktion wirklich ins Leben einbauen kann. Ich hatte die Information, also ich kann es kurz ausholen, ich habe in der Vorbereitung für den Film und die Ausstellung gut 100 Bücher gelesen. Und eines der, ich würde sagen, das 10. Buch, das ich gelesen habe, war das von Jonathan Haidt, das ich als das Beste von den 100 fand. Und ich habe danach, nach den 100 Gelesenen, den Jonathan kontaktiert und der war dann mein wissenschaftlicher Berater. Der Jonathan ist derzeit auch sehr viel in den Medien, weil er dieses Buch geschrieben hat, ein neues, der Anxious Generation über Social Media, das hier, oder ich glaube, weltweit eine große Wirkung hat. Also ich glaube, sein Buch ist der Hauptgrund, wieso jetzt zum Beispiel Indonesien oder Australien die Social Media das Alter auf 16 erhöht hat. Aber der Jonathan hat in seinem Buch, das ich ausgezeichnet fand, am Schluss eine Conclusion drinnen gehabt, also eine Zusammenfassung, die ich verstanden habe, die mir logisch erschienen ist und die ich aber erst nach 8 Jahren, ohne dass ich es gemerkt habe, wirklich in mein Leben einbauen konnte.
Auf die Gefahr hin, dass ich
Und
8 Jahre
diese
brauche, um es zu verstehen. Wie würdest du es zusammenfassen? Was war's?
Ja, also das verstanden habe ich sofort, aber Das Verstand, das Verstehen und das wirklich Einbauen sind zwei verschiedene Dinge. Und was der Jonathan geschrieben hat, ist, dass es möglich ist, dass man dem Glück nicht nachrennen kann, aber dass es möglich ist, zu schauen, alle seine Beziehungen anzuschauen, die engen, die Partner, Familie, enge Freunde, aber auch die weiten wie entfernte Bekannte. Und man kann versuchen, diese Beziehungen auf eine höhere Ebene zu stellen, wo dann gewisse Glücklichkeiten dazwischen durchkommen können. Und man kann das Gleiche versuchen in seinem Beruf und das Gleiche versuchen in irgendwas, was größer ist als man selber. Und ich habe dann eigentlich im Sabbatical danach, das war also das Dritte, das heißt in dem Sabbatical, wo ich an Beauty gearbeitet bin ich irgendwann draufgekommen, dass mir es jetzt schon sehr, sehr lange sehr gut geht. Und ich habe dann keine Listen mehr gemacht, ich habe keine täglichen Noten mir mehr gegeben, was ich während der Filmzeit, während den 8 Jahren gemacht habe. Aber wo ich darüber nachgedacht habe, war mir klar, dass durch die Beschäftigung mit diesem großen Thema der Schönheit, der Beauty, ich meinen Beruf auf eine höhere Ebene geschraubt habe und teilweise auch gezwungen hat, mir Leute auszusuchen, die mir damit helfen. Und das Thema selber Schönheit im Allgemeinen war auf jeden Fall größer als ich. Und das hat also auch wirklich funktioniert, aber das Einbauen ins Leben funktioniert nicht, wenn man kurz die KI fragt. Verstehen tun wir es alle, dass das funktioniert. Aber das Einbauen ist eine schwierigere Geschichte. Und ich glaube, dass sogar entgegengesetzte Wirkungen hat. Weil wenn man also wurscht, ob das mit der KI ist oder mein Buch liest, dann das Gefühl hat, ich bin jetzt trotzdem nicht glücklicher geworden, aber für andere muss das funktionieren. Also kann eher noch zusätzliche Frustrationen auslösen.
Dass es sich dann fast wie ein Scheitern anfühlt. Ja.
Ja.
Viele Kreative glauben ja, dass Leiden gute Kunst hervorbringt. Würdest du sagen, Glück macht bessere Kreativität oder schlechtere? Siehst du da einen Zusammenhang?
Also bei mir auf jeden Fall. Also ich kann sagen, dass wenn es mir schlecht geht, also das heißt, wenn ich bin nie richtig, also ich habe glücklicherweise keine großen Depressionen, aber ich würde sagen, mein Leben geht so in Sinuskurven. Es gibt einfach Zeiten, wo es mir besser geht. Das kann Tage oder Wochen sein und Zeiten, wo es mir schlechter geht, auch Tage oder Wochen. Aber ich bin nicht nie richtig depressiv, aber in Zeiten, wo es mir besser geht, also wo ich eher an der Höhe dieser flachen Kurve bin, bin ich um einiges produktiver und auch nützlicher für meine Umwelt. Also ohne jeden Zweifel. Es kann natürlich sein, dass ich aus schlechten Zeiten was lerne und was ich dann gelernt habe, in guten Zeiten wieder umsetzen kann. Aber in schlechten Zeiten bin ich nicht produktiv.
Was ist Kreativität zuträglicher, Disziplin oder diese Lebensfreude?
Beides würde ich annehmen. Ja, beides. Also eine gewisse Art von Disziplin ist sicher notwendig. Die aber natürlich dann viel einfacher zu halten ist, wenn ich das mit Freude angehe.
Vielleicht eine
Oder
Disziplin in
also,
Lebensfreude. Ich finde, wir sollten Lebensfreude vielleicht eh viel ernster nehmen.
ja, also da, oder, also, wenn ich schaue, wenn ich zum Beispiel schaue, wer waren denn die berühmtesten und erfolgreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts? War wahrscheinlich Picasso und Warhol. Und beide haben unglaublich viel gearbeitet. Also ich weiß, dass es vom Warhol nur im Warhol Museum 15.000 Arbeiten gibt. Von Picasso wird geschätzt, dass er ungefähr 50.000 gemacht hat. Also das heißt, die beiden haben eigentlich andauernd gearbeitet. Und ich glaube, das war natürlich teilweise eine Freude an der Arbeit, ein Muss, dass man dass das gemacht werden muss. Und eine Disziplin. Also es gibt ja vom Lou Reed ein Lied über den Warhol, über die Arbeit, wo er schreibt und singt, Andy asked me how many songs I wrote today, and I lied and I said 10, and then he said, well, you should have written 15. Also da ist sicher auch was dran an der Disziplin.
Du hast gerade schon das Beauty Project angesprochen. Das Beauty Project hat ja untersucht, was Menschen schön finden. Gleichzeitig fühlt sich heute Ästhetik oft sehr homogen an. Also Stichwort Instagram, da sieht irgendwie alles gleich aus. Wir haben gleiche Interiors, gleiche Markenbilder und alle kopieren irgendwie so ein bisschen voneinander. Sind wir gerade in einer Phase von ästhetischer globaler Vereinheitlichung? Also auch hier wieder einer Sea of Sameness,
Ja,
mehr oder
also
weniger.
das kommt natürlich leider Gottes automatisch. Ich glaube, das ist einer der negativen Side-Effects der Globalisierung. Es ist klar, dass wenn du vor 200 Jahren in einem österreichischen Tal gewohnt hast, mit sehr wenig Möglichkeiten aus diesem Tal herauszukommen, hat sich ein gewisser Brauch, aber auch die Sprache, die Musik natürlich eigenständig in diesem Tal entwickelt. Also sieht man ja an jedem Eck und Ende. Und das wird natürlich, von dem wird sehr viel flacher. Ich glaube, dass es da die Möglichkeit gibt, dem entgegenzuwirken, weil ich habe noch nie irgendwen getroffen, der wirklich ein Interesse hat, dass die Welt überall genau gleich aussieht. Also ich glaube, es gibt ein Streben in allen von uns, dass wir die Dinge schön finden, die wir kennen. Also da gibt es so eine Daumenregel, dass wenn es uns noch nicht gegessen hat, ist es auf jeden Fall nicht gefährlich. Das heißt, das gefällt uns ganz gut. Und zusätzlich zu dem, was wir schon kennen, braucht es eine Portion Neues, weil sonst ist es uns zu langweilig. Und wie groß diese Portion ist, hängt davon ab, wie es uns selber geht. Wenn wir in Gefahr sind, wollen wir gar nichts Neues, sondern nur ganz was Kleines. Oder nur ganz was Kleines. Wenn wir sehr sicher sind, dann sind wir mutiger, dann wollen wir größere Portionen Neues. Ich glaube, wir alle kennen das von unseren Kunden. Wenn die Geschäfte gut gehen, dann kann man auch mal was wagen. Wenn die Geschäfte miserabel gehen, probiert man lieber das, was vor 5 Jahren einmal funktioniert
Ja.
hat. Ich finde das ganz interessant, weil das auch natürlich sehr gut belegt, wie Experten als Definition eine andere Meinung haben wie ein Laie. Also sage mal, ein Kunstkritiker wird natürlich eine komplett andere Meinung für ein Kunstwerk haben, wie jemand, der einmal im Jahr oder alle 5 Jahre ins Museum geht, weil die einfach, was das, was die gesehen haben, komplett anders ist. Und der Kunstkritiker natürlich viel, viel mehr gesehen hat. Und sie braucht dann natürlich auch eine viel größere, oder die Kunstkritikerin braucht eine viel größere Portion Neues dazu, was für jemand, der alle 5 Jahre ins Museum geht, überhaupt nicht notwendig ist.
Weil du gerade sagst, dass die Musik zum Beispiel in dem österreichischen Bergdorf, das ist ja dann auch was sehr Spezielles. Und wir sehen ja auch, dass Schönheitsideale sich je nach Epoche und Kultur wirklich extrem stark verändert haben. Gibt es überhaupt sowas wie universelle Prinzipien von Schönheit oder ist das mehr so eine romantische Idee von Designern?
Nein, das gibt's. Also ich glaube, es gibt sogar relativ überraschend große Übereinstimmung weltweit, was wir schön empfinden und was nicht. Und ich rede es da wirklich, weil das ist die einzige Richtung, wo ich mich auskenne, nur über Schönheit, die von Menschen gestaltet werden kann, nicht über menschliche Schönheit. Das wäre ein komplett anderes Thema, wo ich kein Experte bin. Aber also ich rede von Dingen, die von Menschen gestaltet werden kann. Also das heißt Design, Architektur, solche Dinge. Und da würde ich sagen, gibt es ein paar sehr klare Grundformen. Also das heißt zum Beispiel, die Lieblingsfarbe von jeder Kultur weltweit ist Blau. Das kommt sicher von der Tatsache, dass ein blauer Himmel ein sicherer Himmel ist und ein blaues Meer ist ein sicheres Meer. Also von dem her fühlen wir uns sicher, wenn wir blau sehen. Und die Lieblingsform der ganzen Welt, auch überall in jeder Kultur, ist der Kreis. Viel populärer, sagen wir jetzt mal, wie das Rechteck. Also solche Dinge können auf jeden Fall gesagt werden, aber man kann auch zum Beispiel ganz klar sehen, welches man sieht von Umfragen von Reisemagazinen weltweit, wenn da gefragt wird, welches ist die schöne Großstadt, welches ist ihre schönste Großstadt, kommen immer dieselben 10 Städte raus. Das sind Paris, Rom, Barcelona und so weiter und so fort. Das sind immer die gleichen 10. Nicht die gleichen, aber in etwa die gleichen 10. Und man sieht das auch, dass alle, die in den Top 10 sind, sind unglaublich häufig besucht, ab und zu ihrem eigenen Schaden von Touristen, weil die Schönheit Leute anzieht, die in nicht so schönen Orten wohnen. Und da gibt es eine Übereinstimmung weltweit, welches diese Städte sind. Aber es gibt auch im Einzelnen ganz klare Beispiele, dass es da Übereinstimmungen gibt. Hier in New York gibt's, es gibt New England Systems Institute, das messen kann, wie schön wir gewisse Städte finden. Und da ist ganz, ganz klar, die Grand Central, ein pompöser 19. Jahrhundertbau, wird als viel, viel schöner empfunden und wir fühlen uns viel besser da drin, wie Penn Station, würde ich jetzt mal sagen, rein funktionaler 60er-Jahr-Bau.
Stichwort funktionaler Bau. Also die Farbe Blau und der Kreis. Du hast ja sozusagen wissenschaftlich fundiert, dir das Wissen angeeignet, wie man schöne Dinge macht oder was eigentlich schön ist. Es gibt ja aber durchaus auch viele Designer, die sagen, gutes Design muss funktional sein, muss Probleme lösen. Würdest du sagen, dass Design auch manchmal einfach nur schön sein darf? Oder also müssen wir immer irgendwas lösen? Ist Schönheit allein zu wenig?
Also ich glaube, in den meisten Fällen nicht es gibt ein paar Ausnahmen, aber in den meisten Fällen muss Design funktionieren. Aber die Leute, die Designer, die sagen, ich bin ein Problemlöser und Ästhetik interessiert mich nicht, sind, glaube ich, ohne dass sie es selber so verstehen, einfach faul. Weil die Probleme, die wir zu lösen haben, sind in den meisten Fällen unglaublich einfach zu lösen. Also, sage mal, wenn ich jetzt einen Stuhl anschaue, wenn ich einen Stuhl gestalten muss, der nur funktional sein muss, kann ich heute Nachmittag 100 funktionale Stühle gestalten, die ergonomisch funktionieren, weil ich weiß, die optimale Sitzhöhe, ich weiß, die optimale Winkel der Lehne und ich habe ein bisschen Erfahrung mit Materialien, da kann ich 100 von denen machen. Wenn ich jetzt aber einen Stuhl gestalten muss, der schön sein muss, funktional und gleichzeitig auch ein Recht haben muss, in 2026 da zu sein, dann habe ich ein komplett anderes Problem, weil dann muss ich mich vergleichen mit 5000 Jahre Stuhlgeschichte. Und das ist eine der schwierigsten Designaufgaben überhaupt. Auch für einen Superdesigner ist das wahnsinnig schwer, einen guten, schönen, funktionalen Stuhl in 2026 zu gestalten. Unglaublich schwer. Und das lässt sich so eigentlich auf ziemlich alles ausbreiten und deklarieren. Das ist eine komplett andere Aufgabe. Und ich glaube auch, dass schöne Dinge nicht von selber schön werden. Es gab ja so gerade im Modernismus, ein missverstandenes Diktum, das heißt, Form equals Function. Das war von dem, der es gesagt hat, vom Sullivan in Chicago, komplett anders gemeint. Viele Leute, viele Architekten, aber auch Designer im Modernismus haben das so verstanden, dass das, wenn's super funktioniert, ist es automatisch schön. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Etwas, was super funktioniert, kann auch wirklich super funktionieren, muss aber trotzdem überhaupt nicht schön sein. Eine verrostete Dachablauf kann noch ausgezeichnet funktionieren, muss deshalb aber gar nicht schön sein. Und darum glaube ich, dass Dinge, die schön sind, die werden nur schön, wenn der Designer und die Designerin das wollen und daran arbeiten, dass das schön wird. Und das ist ein schwieriger Prozess. Und das muss in praktisch allen Fällen auch funktionieren. Es gibt ein paar Ausnahmen, auch historisch. Die Ming-Vasen, die sind schön, aber die haben nie funktioniert. Es gab nie irgendwer, der irgendwas in die Ming-Vasen, also weder Blumen noch sonst was hineingegeben hat, obwohl das ein Design ist. Und da gibt es einige andere Beispiele.
Viele nachwachsende Designer lernen Design heute über Templates und Tutorials und Prompts. Also es findet ja ganz, ganz viel am Bildschirm statt. Es wird, glaube ich, viel weniger wirklich ausprobiert. Glaubst du, dass man Kreativität und Design überhaupt noch wirklich so lernen kann? Oder lernt man so vor allem Stile eigentlich nur zu reproduzieren, weil man wieder auf etwas zurückgreift, was ja sozusagen schon im digitalen Werkzeugkasten da ist?
Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, mein bestes Bild vom Designer in ein paar Jahren, vielleicht schon nächstes Jahr, ist eine Art Tibor Kalman-Figur. Also Tibor Kalman war mein Boss, bevor ich mein Studio aufgesperrt habe. Und der konnte eigentlich nicht designen. Der war der Chef von M&Co, was damals mein Lieblingsdesignstudio in New York sicher, aber wahrscheinlich sogar in den ganzen Vereinigten Staaten war. Und der Tibor hat immer behauptet, er weiß nicht, was Helvetica ist, aber er wusste, was Helvetica ist. Das war dann auch ein bisschen was Aufgesetztes. Aber der Tibor war sehr charismatisch, hatte auch gute Ideen, aber wusste, wie diese Ideen verteidigt werden können, hatte viel Geschmack und viel Stil. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, oder Rick Rubin wäre eine andere Möglichkeit im Musikbereich. Nur den Rick kenne ich nicht persönlich, den Tibor kannte ich ganz gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Designer so oder Designerin so eine Figur werden kann. Aber ich glaube auch, dass es davon viel weniger brauchen wird. Also ich glaube, die kreative Profession Insgesamt, aber Design im Speziellen, haben ja auch in der Vergangenheit leider Gottes neue Technologie meistens für schneller und billiger eingesetzt als für besser und neuer und interessanter. Und wir sehen das jetzt ja ganz, ganz stark mit der KI, dass das meiste, was gemacht wird, oder fast alles, was gemacht wird, ist jetzt halt möglich, weil es auch ohne großes Budget gemacht werden kann. Und es kann viel schneller gemacht werden, mit weniger Skill. Aber ganz wenig davon ist besser oder neuer. Und ich glaube, aber ich glaube, das wird kommen. Also ich hoffe natürlich, dass es Leute geben wird. Und ich sehe da schon Anfänge, die diese unglaublich starke neue Technologie für das Neuere und Bessere einsetzen.
Würdest du dann sagen, dass der wirkliche Wert von Kreativität in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr darin liegt, etwas zu produzieren, sondern mehr quasi zu kuratieren, weil die KI ganz viel von der Produktion sozusagen übernimmt?
Ja, also ich glaube trotzdem, dass wir immer noch Dinge haben wollen. Also ich glaube, das ist Teil des Menschseins, dass wir, also teilweise brauchen wir Dinge natürlich, ja, oder also die, klar, jetzt kommt darauf an, wie inwieweit wir in die Zukunft schauen, oder? Also gewisse Dinge werden natürlich von einer KI im Zusammenhang mit irgendeiner roboterartigen Maschine hergestellt werden können. Gewisse Dinge sind da draußen von denen. Das Kuratieren oder also Stil, Geschmack und diesen verteidigen zu können, Charisma wird sicher wichtiger sein.
Wenn wir da mal davon ausgehen, dass die KI irgendwann die perfekten Lösungen zu allem liefern kann, würdest du die Zukunft der Kreativität eher darin sehen, die richtigen Fragen zu stellen an die KI und die KI dann produzieren zu lassen oder der KI quasi die richtigen Antworten vorzugeben? Wie siehst du diese Konversation? Also es funktioniert ja in beide Richtungen.
Nehme an, beides. Oder also es gibt ja jetzt schon professionelle Prompter. Ich habe mit einem jungen Design Group Head aus England gesprochen, der so 30 Leute Designfirma hat, der sagt, seine erste Frage im Interview ist, what's your favorite prompt? Also da ist da geht sicher viel in die Richtung, wobei, wenn ich jetzt die Arbeiten von seinem Studio anschaue, das ist alles noch in dem schneller und billiger Bereich. Aber ich habe auch hier und da Arbeiten gesehen, die im neuer Bereich sind, also wo Dinge entstehen, die davor nicht möglich waren. Und es wird wahrscheinlich in alle Richtungen gehen, oder? Also es gibt natürlich gibt's einen Markt für Dinge, die früher 100x gekostet haben und jetzt nur 1x kosten. Klar gibt's das, oder so. Ich finde es nur nicht so interessant.
Viele kreative Branchen feiern zwar Originalität, aber gleichzeitig werden Ideen durch ganz viel Research, Methoden, Marktlogik, Kunden, Algorithmen und all das geglättet. Sind kreative Industrien heute konservativer, als sie selbst vielleicht glauben? Weil wir tun ja alle immer so, als seien wir auf der Suche nach dem next new shit. Aber in Wirklichkeit fühlt sich das alles oft sehr viel, ja, more of the same eben an, und alles andere als neu.
Also da habe ich den Eindruck, dass die Werbebranche im Speziellen schon sehr so sich eigentlich gegen Verwandlung sträubt. Also ich würde mal sagen, dass das einzige Mal, wo ich wirklich in der Werbebranche gearbeitet habe, war vor meinem Studio, als ich ein kleines Designstudio in Hongkong für Leo Burnett aufgemacht habe. Und wenn ich damals auf eine Werbekonferenz gegangen bin, dann haben die meisten Sprecher und Sprecherinnen von der großen Idee gesprochen. Jetzt, das war 40 Jahre her, 40 Jahre später, wenn ich auf Werbe, ich bin nicht mehr häufig auf Werbeveranstaltungen, aber hier und da dann doch. Und da gibt es immer noch Sprecher, die von der großen Idee sprechen. Obwohl in der Zwischenzeit mindestens 50% aller Werbebudgets von Leuten wie Google und Facebook eingenommen werden, die das Ganze ohne, komplett ohne Idee machen, sondern einfach Dinge liefern, Texte liefern zur richtigen Zeit an die richtige Person oder dem zumindest näher kommen und das komplett ohne große Idee machen. Also da gibt es sicher Diskrepanzen, die nicht eingebaut worden sind. Ich glaube auch, dass natürlich eine Person, die in der Werbung wirklich gut ist, eine Person ist, die wirklich gut verkaufen kann und eine Person ist, deren der Verkauf wirklich sehr am Herzen liegt. Jetzt habe ich in der Werbung wahnsinnig viele Leute getroffen, denen der Verkauf, gerade in den Kreativabteilungen von Werbeagenturen, denen der Verkauf des Produktes komplett egal ist, sondern die eigentlich einen grauenhaften halben Löwen in Cannes gewinnen wollen. Und das ist das Hauptziel ihres Daseins. Und das finde ich natürlich auch sehr traurig.
Ja, das ist dann wieder das Gegenteil vom Form follows Function in eine andere Branche übersetzt.
Ja,
Ja. Ja, da ist aber da auch die Voraussetzung, dass man bereit ist, so ein bisschen zu polarisieren, ne, wenn man was Neues machen will. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch. Ist der von Howard Lacoste? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ansonsten unterstelle ich ihm einen guten Spruch. Lieber 20% der Zielgruppe erreichen und wirklich bewegen, als 100% halt verfehlen, weil es allen egal ist.
Ja, das ist immer eine Schwierigkeit, weil diese Aufmerksamkeit, die irgendeine Publikation, irgendein Ding in einem Meeting bekommt, bekommt sie ja nie draußen. Es steht ja niemand vor einer Plakatwand und diskutiert das für 1,5 Stunden. Und da gibt es große Unterschiede. Aber ich glaube, da gibt es Fehler in allen Richtungen.
Ist die Angst vor Ablehnung generell einer der größten Feinde von Kreativität?
Ja, dass die Angst vor Ablehnung, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, das geht in die Mutrichtung hinein. Oder dass man lieber irgendwas nicht macht, weil man das Nein nicht hören will. Also ich weiß von meinem eigenen Leben, sowohl vom Leben als auch vom Design, dass nicht 100%, aber ich würde sagen, einmal von 19 Mal, wenn es mir möglich ist, über meinen eigenen Schatten zu springen und mutiger zu sein, als ich das normalerweise wäre, funktioniert das gut 19 Mal von 20 Mal. Das heißt, 19 Mal kommt da was Besseres raus oder was, wenn ich es über, das ist nicht nur im Design so, sondern ist auch im Leben so, wenn ich den Mut habe, auf eine Person zuzugehen, wenn ich den Mut habe, irgendwen zu kontaktieren, wo es mal mulmig ist, die Person zu kontaktieren und so weiter und so fort. Das funktioniert meistens. Aber obwohl ich das weiß, kann ich es trotzdem nicht immer machen. Das geht, da kommt man wieder auf die Kurve zurück. Das gelingt mir öfters, wenn ich auf der Höhe dieser Sinuskurve bin und weniger oft, wenn ich in der tieferen Seite der Sinuskurve bin.
Wenn man an so total verrückte, polarisierende, kreative Ideen und Umsetzungen denkt, dann hat man ja eher so die jungen Wilden irgendwie im Kopf, die sich irgendwie gar nichts scheißen und einfach raushauen, so wie du bei deiner Studioeröffnungspostkarte. Würdest du sagen, Kreativität wird mit dem Alter besser oder eher vorsichtiger? Weil du meinst ja gerade, du hast sozusagen schon durch die Erfahrung, dass es funktioniert, in den Jahren eigentlich auch so ein ganz anderes Vertrauen in dich selber sozusagen, oder?
Ja, das ist so ein Ding, oder? Also ich glaube natürlich, dass man, da gibt es auch wieder so eine Lebenskurve, oder? Dass man am Anfang provokativer ist, dann dadurch, dass man besser wird, mit was funktioniert und was, und auch mächtiger wird, man kann das besser publizieren, glaube ich, gibt es da. Kann das raufgehen? Also ich kann bei mir sagen, aber ich würde das nicht sagen, das bei allen so überhaupt nicht. Aber ich kann bei mir sagen, ich bin sicher ruhiger geworden, positiver geworden. Mein Bestreben zu provozieren ist viel kleiner, wie es war. Fühlt sich für mich natürlich an. Also ich habe jetzt da nicht das Gefühl, mein Gott, bist du brav geworden, wobei das wahrscheinlich stimmen würde. Also sage mal so, ich bin eigentlich zufrieden damit. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste da noch mal wirklich Provokantes machen, habe ich nicht das Gefühl, ja.
Du hast mal gesagt, Glück und Sinn sind nicht dasselbe. Ist deine Arbeit für dich eher etwas, was Sinn bringt oder was Glück bringt?
Ja, das ist, das haben wir eben in der Beauty-Show besprochen, oder? Dass eine angenehme Definition von Glück ist, das Glück in nach Zeiten zu unterteilen. Das heißt, es gibt das sehr kurze Glück, also das vielleicht nur einen Sekundenteil ausgibt. Also das kann der Glücksmoment sein oder das kann ein Orgasmus sein oder das geht in die Richtung. Das gibt das mittellange Glück, das stundenlang anhängt, wie die Zufriedenheit auf der Couch mit dem Hund am Sonntagnachmittag mit der Zeitung. Und es gibt das lebenslange Glück, also das heißt, man findet für was man da ist in diesem Leben. Und das hat natürlich, das Dritte hat mit dem Ersten praktisch gar nichts zu tun, zu finden, für das man da ist im Leben, sind zwei verschiedene Dinge. Aber das Dritte, also das lebenslange Glück, hat natürlich sehr viel mehr mit Sinn zu tun. Und ich glaube auch, dass das, also mein Thema, an dem ich jetzt seit 6, 7 Jahren arbeite, ist ja auch Langzeitdenken. Und das hat sehr viel mit Sinn zu tun. Also das hat als Thema mit Sinn zu tun, aber auch für mich mit Sinn zu tun, weil ich glaube, dass ich eben die kommerziellen Arbeiten, von denen habe ich genug gemacht. Ich kann die Sprache des Designs sprechen und versuche jetzt Dinge zu kommunizieren mit Design, die so sonst nicht kommuniziert werden. Es gibt natürlich Leute, andere Leute, die über die Langzeit nachdenken. Von Brian Eno bis zum Stuart Brand bis zum Steven Pinker, da gibt es einige, die da ausgezeichnet drüber nachdenken, die auch einen großen Einfluss auf mich haben. Aber ich glaube, mit der Sprache des Designs kann ich dann noch mal was anderes kommunizieren oder kann andere Leute ansprechen, die nicht ansprechen können. Und von dem her macht es Sinn für mich im wahrsten Sinne des Wortes.
Cool. Ja, eine Stunde, ein wunderbares Gespräch mit Stefan Sagmeister fällt dann in die mittlere Kategorie Zufriedenheit, oder? Weil es ist ein bisschen länger als der kurze
Ja,
Thrill,
ja, ja,
aber.
ja. Ja, absolut. Daher wäre da drin, falls dich glücklich gemacht hat. Ne? Ja, nur dann.
Sehr.
Ja.
Stefan, vielen, vielen Dank. Ganz großartig, dich mal
Bitte.
wieder zu sprechen. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht auch irgendwas, was du den Leuten, sowohl jungen Designern als auch Menschen aus dem Marketing mitgeben würdest, wie man aus der Sea of Sameness auftaucht wieder und es schafft, less of the same zu machen?
Also was für mich immer gut funktioniert hat, ist über ein Projekt nachzudenken mit einem Beginn, der mit dem Projekt gar nichts zu tun hat. Also das heißt, ich muss eine Sonnenbrille gestalten, weil ich sehe, du hast eine Sonnenbrille auf. Und anstatt dass ich mir tausend andere Sonnenbrillen anschaue, fange ich mit der Gestaltung der Sonnenbrille an, mit einer Rauchwolke, weil ich gerade eine Wolke sehe draußen, und versuche mit diesem Beginn Rauchwolke die Sonnenbrille zu gestalten. Am Schluss werde ich wieder Sonnenbrille haben, aber ich zwinge das Hirn auf einen anderen Weg zu gehen, wie der, den man das Hirn geben wird, nämlich die Synapsen, die schon verbunden sind. Und das ist normalerweise eine ganz gute Möglichkeit, auf eine andere Richtung zu kommen.
Alright, wenn das nicht funktioniert, Sabbatical. Nur nicht alle gleichzeitig, sonst crasht die
Absolut.
Wirtschaft.
Ganz genau, ganz genau. Okay, ich
Stefan,
danke
vielen,
dir.
vielen Dank.
Viele Grüße nach Wien.
Bis bald.
Okay,
Tschüss.
ciao, servus.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört euch auf jeden Fall alle anderen Folgen mindestens auch noch an. Abonniert auch die Glocke, damit ihr zukünftige Folgen nicht verpasst. Wir freuen uns über Likes, Shares. You know the game. Wir heißen zwar Less of the Same, aber was Algorithmen angeht, gilt für uns genau das Gleiche wie für alle anderen. Bis zur nächsten Folge.